Ich habe mal so einen kleinen Screenshot gemacht von der Firma. Wo ich das Kommando verwende, was sind denn die Leute, die sechs letzten Leute, die sich eingeloggt haben. Und da sieht man eben sehr gut, welche von meinen Kollegen das da sind und auch wann das war. Also was wie 18.40 Uhr, 19.12 Uhr, bis abends immer später und die typische Zeit, wo man anfängt, Vorträge vorzubereiten. Das ist etwas, was bei den meisten Linux-Systemen so aus der Tüte einfach sichtbar ist für alle Mitbenutzer. Wollte ich einfach nur erzählen. Es geht um vieles sowas erzählen. Kann man abschalten. Man kann auch sogar richtig erfassen lassen, wer wann welches Kommando angestartet hat. Auch das geht. Das war früher in den 80ern auch richtig Standard für Accounting-Zwecke, sodass man nachträglich sagen konnte, wow, du hast aber ganz viel CPU-Zeit verbraucht und so weiter. Und du übernimmst doch mal bitte auch irgendwie den Hauptteil der Stromkosten. Sowas in der Art. Das ist der Ursprung davon. So rum. Ob die Erfassung solcher Daten in der Firma legal, schrägstrich legitim ist oder sowas, das ist dann wieder sehr stark, insbesondere von arbeitsrechtlichen Zusammenhängen abhängig. Darauf sind die ganzen Linuxe und BSDs überhaupt nicht eingestellt. Eigentlich müssten die meisten Admins da jede Menge Schweiß reinstecken, Dinge, die man eigentlich nicht sehen darf, auch wieder unsichtbar zu machen. Funktionieren tut es in der Regel über lauter Logfiles. Da gibt es ein ganzes Fupsala-Verzeichnis, das heißt varlog, wo das meiste gemerkt wird. Alles, was an Diensten rennt auf so einer Unix-Maschine, hinterlässt auch seine Spuren, was es eigentlich gemacht hat oder was auch nicht versucht hat, aber nicht geschafft hat. Dafür sind die gerade da, die Logfiles. Und diese Datei mit dem Namen syslog in auch älteren Generationen hier oder Messages, das sind so allgemeine Sammeltöpfe für alles Mögliche und einige Subsysteme von dem Linux, die haben ihre eigenen Logfiles. Also zum Beispiel das Druckersystem hier mit lpr.log oder das ganze Mail-System mit mail-r-info-log-warn. Also hier wird tatsächlich geloggt, jede einzelne E-Mail, die reinkommt, die wieder rausgeht, die verhungert unterwegs. Und da werden wir gleich hinterher noch ein bisschen näheren Blick reinwerfen. Diese Dateien sind teilweise für jedermann einsehbar, manchmal nur mit bestimmten Privilegien. Ups. Die meisten Shells heutzutage bieten einem die Möglichkeit, ältere Kommandos wieder zurückzuholen. Hier die Cursor-Taste hochnehme, ich nehme dieses lvarlog und l/var und so. Und das auch gegebenenfalls über Sitzungen hinweg, je nachdem wie es konfiguriert ist, aus der Tüte oft ja. Wird in einer Datei im Home Directory hier bei mir unter dem Namen Bash History gemerkt. Da stehen irgendwie von der anderen Sitzung, war eine kurze Sitzung, einfach nur auf die fünf Kommandos drin. Bitte? Das passiert mir öfters. Und die Zugriffsrechte in meinem Fall, die sind jetzt eingestellt, dass tatsächlich nur ich selber diese Datei lesen und schreiben kann und keine anderen Leute. Also auf diesem Weg könnte man meinen Kommandos, was treibe ich denn so den ganzen Tag, ja, nicht hinterher spionieren. Für eure Shell müsstet ihr selber nachforschen, gibt es sowas, wie ist das eingestellt? Kleines Quiz an euch, eine Umfrage. Wem sagen diese Buchstaben und Striche was? Wem sagen die nix? Dann kann es schnell weitergehen. Dann kann ich was überspringen, das ist gut, wäre langweilig. Gut. Ihr könnt euch also gut kümmern um die richtigen Zugriffsrechte eurer, was weiß ich, Prüfungsergebnisse, Dateien für die Kinder, Dateien nicht für die Kinder. Und um zum Hauptthema zurückzukommen, wie sieht es aus in dem Verzeichnis WarMail? Da haben wir drei lokale Benutzer auf dieser Maschine, die haben jeweils ein Postfach. Björn, irgendein Workshop und ich. Und die Zugriffsrechte, die sind eben so, die können jeweils in ihr Postfach reingucken. Alles, was zu dem Mail-System irgendwie zusortiert ist, das kann reinschreiben in die Postfächer. Irgendjemand muss da ja auch mal die Post ablegen, das Mailsystem. Und ansonsten kann man dabei nicht mal reingucken, geschweige denn schreiben. So rum. Und wenn ich jetzt versuche, Björns E-Mail zu lesen, ja, dann, tipp, tipp, tipp. Dann kriege ich ein lapidares Permission denied. Aber jeder, der in der Gruppe Mail drin ist, oder auch der Benutzer Root, der darf eben schlichtweg alles, kann dieses Postfach natürlich lesen, alles, was da drin liegt. Und ja, hat sicherlich der letzte Vortrag euch allen lang, breit und schmutzig erklärt, nicht? Wenn ihr das nicht lesbar haben wollt, dann müsst ihr es nochmal verschlüsseln, am besten Ende zu Ende. Dann würden wir an dieser Stelle nur wirres Gewusel sehen, aber nicht mehr das Geheimnis für morgen früh. Nochmal kurz der Zwischencheck, das wusstet ihr meiner Meinung nach, glaube ich, jetzt schon alles. Oder war das jetzt für irgendjemanden von euch neu? Ja, falsche Zielgruppe. Ja. Natürlich würde jemand, der Root ist, das nie in seinem Leben tun, fremde E-Mail angucken. Machen wir nicht. Dafür sind wir nicht Root geworden. Also ob der das tut oder nicht tut, ist tatsächlich eine Vertrauensfrage. Aber was jeder normalsterbliche Benutzer wissen sollte, ist, auch wenn euer Admin die Root-Mail lesen kann, um entscheidende Fragen zu beantworten, muss er sie nicht zwingend komplett lesen. Ja? Wenn Björn zum Beispiel von seinem Admin wissen möchte, ist, ich erwarte da eine E-Mail, eine ganz wichtige, dringende Geschäftspost von Martin, ja, ist die schon angekommen? Da muss man sich als Root nicht das so angucken in der ganzen Glanz und Glorie. Ja? Das reicht, wenn man da einfach ein bisschen gezielter recherchiert und sagt, ja, da habe ich eine Post irgendwie gekriegt von Martin, eine ist da. Und gute Admins, die können, also die brauchen Vertraulichkeit nicht komplett zu brechen, die können da mit sehr fein getunten Messern rangehen an alle möglichen Fragestellungen. Ja? Was hat so ein Mail-Admin auch eigentlich praktisch jeden Tag sichtbar und in den Fingern, eben das Logfile von dem Mail-Prozess? Ich habe hier ein klitzekleines Logfile rausgesucht. Das ist jetzt von unserer Firma, kleine Firma, 14 Leute, das aktuelle Logfile mit März, 1. März bis 13. März, alle E-Mails, die da rein oder rausgegangen sind, reine interne E-Mails, Mails von unseren Kunden, Mail an unsere Kunden, jede Menge Spam. Das ist das Mail-Logfile. Das sieht auf den ersten Seiten, ohne Kundengeheimnisse zu brechen, weil Mitternacht sind die alle viel zu faul, habe ich vorher gecheckt. Das sieht nicht wirklich hübsch aus, aber als Admin findet man da alles drin, was man wissen muss. Also in der ersten Zeile ist hier gelockt, dass eine Mail reinkommt von einem Absender namens GDS. Ja? Und zu dieser Laufnummer werden wir dann in der Folgezeit auch sicherlich noch gleich einen nächsten Eintrag finden, was aus der wird. Wo haben wir die 2025 wieder? Die fromme Zeile kommt in der Regel recht spät. Da haben wir die zweite Zeile dazu. Also diese E-Mail war gekommen von GDS und sie ist gegangen an den Empfänger Hostmaster. Und auch das ist wieder ein Beispiel, wenn ich nach irgendwas forsche. Ich kann das gezielt machen. Ich kann an allem möglichen anderen, wenn ich gut bin, auch so ein bisschen vorbei navigieren. Ne? Die Datei enthält das, was der Gesetzgeber heutzutage so als sogenannte Verbindungsdaten einstuft. Also das ist nicht jetzt der Inhalt der E-Mails selber, sondern einfach nur von wem, an wen und wann war das. Noch ein bisschen dabei, wie groß war die Datei? Das müsste man noch irgendwie auch finden. War eine kleine E-Mail an dieser Stelle. Wichtig war, wie ist die weitergelaufen? Ist die innen drin geblieben oder ist sie überhaupt gesendet worden? Ist sie irgendwie verreckt? Das kann ein Admin eben für den Mail-Server betreibt, eben wirklich sehen. Und das ist schon ein bisschen dann sondern spannende, relevante Informationen, wo das mit der Vertraulichkeit wieder ein Stück weitergeht, nicht? Sitzt ihr auf eurer Arbeit und schreibt den ganzen Tag irgendwie nur E-Mails nach draußen hin zu eurer besten Freundin oder so? Ist wieder eine Frage Arbeitsrecht und Privatsphäre, wie viel kann, darf, muss gemacht werden. Das hat auch mal sehr viel damit zu tun, was hat man als Nutzer für arbeitsrechtliche Regelungen mit seinem Arbeitgeber und auch was hat was haben die Admins für Regelungen, die arbeitsrechtlich da sind. Das ist in viel zu wenigen Betrieben überhaupt irgendwie geregelt. Und in den wenigen Betrieben, die versuchen, so eine Regelung überhaupt anzuleiern, vergleichbar zu, ist private Telefonnutzung zulässig und sowas alles, gibt es in der Regel auch sofort immer böses Blut. Ich bislang in allen Fällen erlebt, wo ich so halb dabei war. Keine Belegschaft hat das haben wollen, dass plötzlich gesagt wird, ab jetzt haben wir Spielregeln. Und zwar egal, wie die waren. Yes. Wer hat noch nie einen TCP-Dump gesehen von einer E-Mail? Dann habe ich das nicht ganz umsonst vorbereitet hier. Das ist irgendwie. Das hier ist auf einem Rechner in Braunschweig. Das ist mein persönlicher Mailrechner, der E-Mails für mich empfängt. So rum. Und da lausche ich jetzt mal, weil der nur E-Mails für mich empfängt, darf ich das hoffentlich noch? Komplett alles, was über Port 25 SMTP für den Mail-Server reintrudelt. So. Das sagt dem, es ist listening, das lauscht und es wartet auf alles, was da kommt. Und jetzt schalte ich das Fenster um, auch wieder einen anderen Server, von dem aus ich eine E-Mail losschicke. Kommando ist auch schon vorbereitet. 5 Sekunden warten, damit wir wieder Fenster zurückwechseln können. Und dann eine einfache E-Mail mit dem Betreff Test und dem Inhalt Hello World rausschicken an mich. Feuer, umschalten. 3, 2, 1. Und das ist jetzt so ein Packet-Dump. Also jede so Zeile, die vorne anfängt mit dem gesamten Hex- und ASCII-Geraffel darunter, ist ein Datenpaket. Und wie geht es los? Da oben ist erstmal andere Post. Das ist von GMX, richtig. Also da sehen wir in dem Dump, gucken wir uns diese Post von GMX an. Gut. Also es ist so ein klassischer SMTP-Dialog, der ungefähr hier startet. Mail-Server, Mail-Out von GMX, ja, spricht mit hackett-marschlepsgärtner.de, dem SMTP-Service-Port, und sagt irgendwie Extended Hello Command, ich bin Mail-Out GMX.net. Und mein Mail-Server antwortet, ist mal eine halbe Seite zurück, an der Stelle hier 250, geht gleich weiter. Ich bin hackett-marschlepsgärtner.de und ich kann folgende Features, ich kann Pipelining, ich kann maximale Nachrichtengrößen, Ich kann das Turn-Kommando, ich kann Enhanced Status, Delivery Codes, ich kann MIME mit 8-Bit. Ich bin ganz toll, ich kann ziemlich viel. Und dann sagt GMX, das ist prima, ganz toll, interessiert mich nicht alles, lass uns gleich loslegen. Ich habe hier eine Post, ja, von w.ewert.gmx.net und soll gehen an marshlabs, hackett-marshlabs-gärtner.de. Und als nächstes kommt auch gleich die eigentliche Post. Und wir sagen dazu, 250, 210, okay, leg mal los. Und GMX legt los und fängt an, mir die E-Mail rüberzuschieben. Hier sieht man den Header der E-Mail mit eben received, wo kamen die bislang hinterher und so weiter, für wen ist sie denn mal irgendwann, eine Message-ID, die im Header drin stehen muss. Yada, yada, yada. Content-Type ist jetzt sehr spannend, ist Text-Plain. Das ist angenehm für uns zum Mitschneiden. Content-Transfer Encoding 7-Bit. Alles große Klasse, prima. Und ja, jetzt war irgendwie noch eine Seite zu viel schon. Provex-ID. Die haben noch mal ein bisschen Teile der E-Mail signiert und dann muss es jetzt doch noch.
Es gibt nur eine Subjektseite.
Ja.
Wenn man da oben ist. Ja.
Dazwischen ist nichts.
Und dann ist dieser gesamte Teil dann aber doch encoded. Ne? Hier ist schon alles zu Ende. Ich antworte. Also was war jetzt da eigentlich der Inhalt der E-Mail?
Ja, ist keiner.
Ist eigentlich.
Also das Subject machen
wir ja. Ja, aber ich sehe da nicht so schrecklich viele Pakete. Es gibt außer dem Header kaum irgendwie was, finde ich.
Zeit muss was reinzuschreiben.
Der Knackepunkt ist, dass hier mit dem gepushten TCP-Paket, das hier schon Richtung Ende geht. Und an dieser Stelle, da antworte ich schon wieder irgendwie, ja, ich habe 250, 200, okay, ich habe diese Post bei mir eingespielt unter dieser Laufnummer. Ja, dann ist das große Rätselraten, was ist eigentlich aus dieser Post geworden? Und das bringt uns zu einem anderen Thema. Nur kurz für jedermann, dieses TCP-Dumpen kann eigentlich jeder Admin, der was auf sich hält. Ja? Solltet ihr alle wissen. Genauso wie man als Root alle möglichen Dateien lesen kann, kann man als Root auf dem Kabel die Pakete mitschnüffeln, die da kommen. Und wenn diese Pakete, die da kommen, eben nicht nur lokal sind, sondern das Haus verlassen und zum ISP weitergehen, dann kann der ISP dort auch die Pakete mitschnüffeln. Ja? Die Möglichkeit hat der, und das ist die Motivation dafür, auch eben sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verwenden. Halb vier, wir sind gut in der Zeit. Eigentlich habe ich jetzt ja ein spannendes Problem, ne? Ich habe behauptet, ich habe da eine Post verschickt von diesem Rechner Oka, ja, zu mir in die Marshlabs. So, so von hier aus versprochen, ja, und von dort aus, aber im TCP dann gesehen irgendwie, nee, hier ist doch nichts angekommen, ne? Also nicht diese Post. GMX hat was gemacht, aber da hier Oka, escape.de, da war nichts. Das ist jetzt schon 3 Minuten her oder 5 Minuten. Und das war aber wichtig. Möglicherweise bin ich da zu einem Frühstück eingeladen worden. Wehe, wenn ich das verpasst haben sollte. Da stelle ich aber Regressanforderungen. Oder vielleicht kommen Regressanforderungen auf mich zu, wenn ich da morgen nicht erscheine, mit Brötchen. Lieber ISP, bitte hilf mir aus der Patsche. Ich brauche bitte schön Beleg, ob ich denn da nun oder ob ich nicht diese verdammte E-Mail erhalten habe. 1525 Chemnitz, ne? Folgende beiden Hosts beteiligt irgendwie. Was war da los? Kann man diese Antwort beantwortet kriegen, wenn man seinen ISP anruft? Hängt von, wer vermutet ja, wer vermutet nein?
Ich glaube, ich
okay. Also wohlgemerkt, ohne dass der ISP selber Mail-Service betreibt, ja, dafür, sondern der einfach nur die Pakete durchleitet. Ja, die Antwort, die richtige ist, it depends, ja. Kann sein, dass der da weiterhelfen kann, kann auch sein, dass nicht. Ich zeige euch ein ganz schickes Bild, wie ungefähr 2-mal im Jahr mein Wochenende aussieht. Falsche Kiste. Display. Hoppla! Am 9. November 2013 um circa 10.30 Uhr, ich hatte noch nicht mal Brötchen und Bier gefrühstückt, klingelt plötzlich mein Handy. Und das von den 3 anderen Noteinsatzkollegen auch. Dieser Intertraffic, der ist nicht mehr normal. Irgendwie, was bei diesem Interface irgendwie, also wir sind ISPs, wir haben 3 Peering-Uplinks, jeweils 1 Gigabit, was dann normalerweise so 200 Megabit pro Sekunde reinkommender Verkehr ist auf der Strecke, da kommt eigentlich gar nichts mehr rein, stattdessen geht nur noch Wildverkehr raus, ja. Und ansonsten ist auch ziemlich tot. Andere Grafiken in dem gleichen Zeitraum sind auch sehr, sehr traurig. Und dieses silberne Miststück, das ist nur noch am Piepen. Yes, für solche Situationen machen die meisten ISPs etwas den ganzen Tag rund um die Uhr, damit man sich zu solchen Notsituationen schlau machen kann, aber auch sowas wie 2 Tage, vielleicht auch 2 Monate erst hinterher, um genau hinzugucken, was war da eigentlich los? Welche Pakete sind von wo nach wo geflogen? Ja? Dort werden auch natürlich nicht die gesamten Pakete selber gespeichert. Wir können, so groß sind unsere Platten noch nicht, dass wir das Internet darauf abspeichern können. Aber unsere Router und Switche, die können zu teilen etwas, das schimpft sich Netflow Data Export. Das heißt, auf dem Gerät selber, da wird schon so datenbankmäßig die ganze Zeit geführt, welche Datenströme laufen hier durch. Wie viele Pakete sind das von wo nach wo? Und was weiß ich, im 10-Sekunden-Rhythmus werden dann die Updates zu einem Rechner nach innen geschoben, der eine große Datenbank führt, der das in Dateien ablegt und diese Das ist ein normiertes Format, Netflow Data. Und das kann man sich dann in Ruhe angucken. Ich muss hier irgendwie raus. So. Und ich habe hier diese Datei, Netflow Capture Data. Das sind 25 Megabyte. Und das beschreibt von einem der Uplink-Interfaces die Flows, die da in 5 Minuten durchgeflossen sind. Ja? Und dazu arbeiten dann so ISPs wie wir praktisch mit einem TCP-Dump-Äquivalent-Kommando, das heißt dann Netflow-Dump. Upsala, minus rrr. Und wenn ich wissen möchte, in diesem Zeitraum, was waren zum Beispiel die meistbenutzten Ports? Bei allen Flows, die für mein kleines Netz für mich zu Hause bestimmt waren oder die daher kamen, dann muschel ich sowas zusammen. Das ist mein Netzbereich bei mir zu Hause. Und wir machen das mal, wir schalten um auf groß. Wird nicht schöner. Wir schalten um auf klein. Es ist immer noch nicht schön genug. Und jetzt umschalten. Es wird nicht besser, es sind die 800 Pixel oder sowas hier. Ja, und was sehe ich? Irgendwie knapp 60% aller Flows waren zum Port 3306. Weiß das zufällig jemand? MySQL, richtig. Wo ich mich natürlich frage, MySQL-Datenbank zu Hause? Habe ich doch gar nicht rennen. Ja? Ansonsten haben wir hier Port 53 ist DNS, wissen wir alle. Hier haben wir ein bisschen Webanfragen. Dann hier noch ein paar komische Teile. Hier kann ich haufenweise Statistiken abfragen mit, was war eigentlich in diesen 5 Minuten los, jetzt zum Beispiel für mein Netz. Und das ist 06. Wenn ich mir die Flows tatsächlich ansehe dazu, dann sehe ich irgendwie, das ist immer wieder dieselbe Absenderadresse hier. Und der hat meinen ganzen Adressraum einfach durchgescannt. Ja? Das ist immer 217, 13, 64 und dann irgendwas in dem Bereich 128 bis 192. Und die Flows sind nicht wirklich reichhaltig. Nicht? Da gehört immer nur ein Paket zu. In diese Richtung, das ist nämlich das SYN-Paket, was versucht, ein Opfer zu finden und nicht beantwortet wird oder gelegentlich allenfalls mal hier von dieser Maschine, die rennt, mit einem Reset beantwortet wird. Nicht die sterben, hier gibt es nichts. Ja? Okay. Das ist legal, solche Daten aufzuheben für 6 Monate für ISPs. Ja? Nachträglich solche Anfragen zu beantworten, wie gab es da eine E-Mail, also Kontakt zwischen Mail-Server hier, Mail-Server da, ja, ist möglich. Das ist zum Teil aufwendig, weil man erstmal wieder die richtige Datei mit richtigem Zeitabschnitt produzieren muss. Es ist eben eine Frage, welcher ISP wie viel Backlog speichert. Sind es nur die letzten 2 Stunden, die letzten 2 Tage, Wochen, Monate? Ja? 6 ist legal und die große Streiterei unter dem Stichwort Vorratsdatenspeicherung, das ist die, ob ISPs das nicht machen dürfen, sondern ob sie es machen müssen. Ja? Und da ist die große Frage, also ich glaube, NetFlow Data will der Gesetzgeber niemanden zu verpflichten, aber sowas wie Maillogs an eben Verbindungsinformationen, da überlegen die sehr stark, sowas verpflichtend zur Aufbewahrung zu machen. Das ist die große Streiterei zwischen der EU und Deutschland aktuell, aber auch ansonsten generell zwischen Deutschland, Gesetzgeber, sonstiges Volk. Yes. Mehr wollte ich nicht erzählen. Fragen? Wir haben noch eine Viertelstunde.
Wenn jetzt der Admin vor der Aufgabe steht, sich selbst irgendwie einzuschränken, dass er jetzt, sei es durch Auflagen des Arbeitgebers oder wie auch immer, nicht in der Lage sein darf, bestimmte Daten einzusehen.
Ja. Ich bin zu doof und habe viel zu wenig Erfahrung mit dem Bereich SE Linux, genau den ganzen Sachen, die so Capability-orientiert sind. Das Wald- und Wiesenwerkzeug, was wir gerne verwenden, ist ganz billig, sowas wie sudo, ja, wo man ja einfach Kommandosets zusammenstellen kann für eine verantwortliche Person, die dann eben in diesem Rahmen Dinge tun darf, ohne gleich komplett root zu werden und alle möglichen Kommandos zu triggern. Das ist eine einfache Sache. Weiß nicht, Björn, kannst du mir eventuell weiterhelfen oder sonst irgendwie jemand? Was war denn die aktuelle Waffe der Wahl, die ich mir schon seit Monaten angucken möchte, zum Fesseln anlegen? Also auch in dem Bereich Ressourcenverbrauch. Genau, C-Groups, das meine ich irgendwie. So. Genau, das ist eben alles sehr ressourcenorientiert und nicht so rechteorientiert. Ne? Genau. Also kann ich wenig geben an Hilfestellung. Und also pragmatisch kenne ich auch nicht die großen Shops, die es gelöst haben, möglicherweise. Mit großen Shops meine ich sowas wie große ISPs, wie Deutsche Telekom. Ich meine Konzerne sowas wie Volkswagen oder so, ja, die ja auch ein EDV-Team haben. Ich weiß nicht, wie es dort geregelt ist. Ich würde mal vermuten, dass es an vielen großen Konzernen auch nicht großartig ist als bei Kleinkrautern wie unserem 14-Personen-Laden, wo die Leute, die überhaupt was machen müssen, in der Regel auch eierlegende Wollmilchsau sind und alles machen können müssen. So. Noch Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und frühstückt immer ordentlich und trinkt Kakao dazu.